Dankeschön, Pastor Mario. Ja, ich freue mich so sehr, heute hier sein zu dürfen und euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Bevor ich anfange mit unserer neuen Predigtreihe, wie Pastor Mario schon angekündigt hat, würde ich gerne ganz kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden Einzelnen, den du heute hier hingebracht hast. Ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest und öffnest und dass jeder heute das empfängt, was er wirklich braucht. Heiliger Geist, dein Wille soll geschehen. Sprich durch mich. Danke für dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir haben eine neue Predigtreihe. Psalm 84, grenzenlose Freude. Und bevor wir zu dem Freudeteil kommen, würde ich gerne ein bisschen anders anfangen. Und zwar mit etwas, was, glaube ich, viele von uns kennen. Und zwar, wir lieben Jesus. Wir sind gerettet, wir glauben, aber kennt ihr das, dass sich das Leben mit Gott für uns manchmal trotzdem irgendwie schwer anfühlt? Und ich meine nicht irgendwie falsch oder leer, aber es gibt Zeiten, da fühlen wir uns müde, oder? Wir beten, aber wir spüren das Feuer nicht. Wir singen, obwohl wir eigentlich am liebsten ganz leise sein würden. Oder wir machen unseren Dienst. Aber diese Freude, die eigentlich da sein sollte, ist ganz weit weg. Und es ist egal, wie lange man schon Christ ist, weil früher oder später kennt das jeder von uns. Psalm 84 und vor allem die ersten Verse, die wir uns heute etwas genauer anschauen werden, sprechen genau da rein. Wir denken nämlich oft, dass wir in diesen Zeiten mehr leisten müssten oder uns anstrengen müssen, aber meistens ist diese fehlende Freude in solchen Zeiten deine Seele in dir, die sich nach etwas sehnt. Und diese Sehnsucht ist der Anfang von echter Begegnung. Aber gehen wir mal rein in den Text. Ich hoffe, ihr habt alle eure Bibeln dabei. Ich habe gehört, es ist jetzt Hausaufgabe, diesen Psalm auswendig zu lernen. Aber ich lese einmal vor. Psalm 84, die Verse 2 bis 3. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr der Herrscharen. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Diese Verse lesen sich schnell und man denkt sich im ersten Moment dann vielleicht, ja, klingt ganz nett, klingt ganz schön und liest weiter. Aber so kann man leicht übersehen, wie tief und ausdrucksstark der Psalmist hier eigentlich schreibt. Und deswegen gucken wir uns jetzt genauer an, welche Worte eigentlich verwendet wurden. So. Denn wenn hier steht, meine Seele verlangte, wird im Hebräischen das Wort Kasaf benutzt, was so viel bedeutet wie ein verzehrendes Verlangen oder Heimweh, ein inneres Brennen. Und wenn wir lesen, sehnte sich, meine Seele sehnte sich, steht im Hebräischen das Wort Kala, was bedeutet verzehren oder schwach werden vor Sehnsucht. Und ich finde alleine, wenn man das schon weiß, dass diese zwei Wörter eigentlich so viel tiefer sind, versteht man, hier geht es nicht nur darum, dass der Psalmist irgendwie sagt, boah, ich hätte gerne ein bisschen mehr von Gott, sondern es geht um eine existenzielle Sehnsucht, fast schon einen Schmerz. Weil er sehnt sich hier nicht nach einer religiösen Distanz, sondern nach wahrer Gegenwart und Nähe und Beziehung. Und wonach sehnt er sich? Er sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum da das Wort Vorhöfe steht? Hier könnte nämlich auch stehen, er sehnt sich nach dem Allerheiligsten. Aber das steht da ganz bewusst nicht. Denn er sehnt sich nach dem Außenbereich. Und für alle, die das vielleicht nicht so wissen, das Allerheiligste war damals im Tempel der innerste Raum, wo sich die Bundeslade befand. Das war die unmittelbare Gegenwart Gottes. Die Vorhöfe hingegen, das war der Übergangsbereich, wo sich quasi Gegenwart und Zukunft getroffen haben. Das war der äußere Bereich, der Ort der Annäherung. Und das ist ein Ort, da geht man nicht zufällig hin. Das steht symbolisch für einen Moment, in dem etwas in Bewegung kommt. Hier beginnt Begegnung. Und der Psalmist sehnt sich nach Begegnung mit Gott nicht erst in diesem perfekten Allerheiligsten, sondern schon im Dazwischen. Und seit Jesus Christus sind wir der Tempel Gottes. Unser Herz ist der Begegnungsraum. Im 1. Korinther 3, Vers 16 steht: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Unser Herz ist das Zentrum der Entscheidungen. Daraus fließt das Leben. In Sprüche 4, 23 steht: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und ich musste das jetzt reinbringen als Krankenschwester in der Kardiologie. Wusstet ihr, auch unser menschliches Herz hat Vorhöfe? Wir haben zwei Vorhöfe und wir haben zwei Kammern. Und der Takt unseres Herzens, der entsteht nicht in der Hauptkammer, sondern im Vorhof. Wir haben da so eine Elektronik im Herzen, so ein Reiz-Weiterleitungssystem. Das beginnt mit dem Sinusknoten, dann zum AV-Knoten, zu den Hissbündeln, Tavara-Schenkel. Ist sehr interessant, wenn ihr wollt, lest das gerne zu Hause nach. Und der Sinusknoten, der den Rhythmus steuert, der sitzt im rechten Vorhof. Der Empfangsraum bestimmt den Takt. Und wenn wir, also wenn unser innerer Vorhof und damit unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, wisst ihr, was dann passiert? Wir finden in unserem Leben Gottes Rhythmus. Aber schauen wir weiter in unsere Verse. Denn hier steht: Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Herz und Leib. Das Herz steht biblisch für unser ganzes Inneres, für unser Denken, unseren Willen, die Entscheidungen, wie ich vorhin sagte. Und unser Leib meint natürlich den Körper und alles, was dazugehört, unser Nervensystem, die Atmung, weil unsere Gottesbeziehung umfasst alles. Deswegen, wenn wir zum Beispiel in die Anbetung gehen, kann es passieren, dass wir anfangen zu zittern, zu weinen oder zu jubeln. Aber allein schon diese Gebetshaltung, wir stellen uns hin, wir senken den Kopf, wir machen die Hände auf oder schließen sie. Körper, Geist und Seele gehen immer Hand in Hand. Das Wort jubeln hier ist im Hebräischen ranan und bedeutet laut rufen, jauchzen, singen. Das ist ein Ausdruck von großer Freude. Und was ich auch sehr interessant finde, am Ende steht dem lebendigen Gott. Weil hier könnte ja auch stehen, dem Heiligen, dem Mächtigen, dem Großen. Aber der Psalmist benutzt bewusst das Wort lebendig. Und wir erkennen in diesen Versen einen geistlichen Weg. Der anfängt mit Sehnsucht, dann kommt die Annäherung, das führt zu Freude und daraus entsteht Beziehung. Nähe zu Gott entsteht oft aus Hunger, aus dieser tiefen Sehnsucht. Aber was genau ist Sehnsucht? Sehnsucht ist ein tiefes, inneres Verlangen nach etwas oder nach jemandem. Etwas oder jemand fehlt. Und voll oft ist es so, dass wir das fühlen, aber wir können es gar nicht richtig benennen. Sehnsucht kann eine Energie oder eine Motivation freisetzen, die uns entweder in Handlung und Bewegung bringt oder, und das kennen wir auch, es wird zu Kummer oder einer inneren Leere. Was wichtig ist, Sehnsucht ist kein Defizit, sondern immer ein Hinweis. Jeder von uns, der auf diese Welt kommt, hat ein Loch im Herzen, das nur Jesus Christus füllen kann. Aber, wie ich am Anfang schon sagte, es kann trotzdem passieren, dass wir als Christen uns müde fühlen, dass wir diese Sehnsucht fühlen, obwohl wir Christus haben. Und was oft passiert, wenn wir das fühlen, ist, wir fangen an, uns abzulenken. Ich glaube, meine Generation kennt das vielleicht ein bisschen besser, aber was häufig passiert ist, man greift zu Instagram und man fängt an, rumzuscrollen, sich reinzulesen in verschiedene Sachen. Man guckt Serien an und versucht, sich irgendwie abzulenken. Und wir machen das nicht, weil wir Gott irgendwie ablehnen oder weil wir Gott plötzlich nicht mehr lieben, sondern weil diese Sehnsucht und dieses Loch, das wir fühlen, manchmal einfach nicht auszuhalten ist. Ich glaube, dass es richtig wichtig ist, dass wir lernen, in diesen Situationen erstens dieses Gefühl zu erkennen, es zu benennen und es auszuhalten. Denn erst wenn du weißt, was in dir los ist und wenn du es benennen kannst, kannst du darüber herrschen. Der Psalmist macht es genauso. Er bleibt in dieser Sehnsucht. Er spricht es aus, er bleibt darin, er lässt sich davon treffen. Und alle, die bei unserem letzten Beloved-Event waren, wissen, dass ich hier das Mediopassiv anspreche. Ich sage euch ehrlich, ihr habt was verpasst, wenn ihr nicht da wart. Und dann erst, wenn wir das können, wenn wir innehalten können und dieses Gefühl aushalten können, dann können wir unseren Blick bewusst auf Christus richten. Und alleine die Ausrichtung und der Weg dahin führen uns zu Freude. Und ich rede nicht von weltlicher Freude, von dieser nur puren Emotion Freude. Ich rede von geistlicher Freude. Denn Freude, die Freude Gottes, gibt dir einen klaren Blick. Durch sie sind wir in der Lage, in solchen Situationen, da wo wir sind, rauszuzoomen an den Ort, wo wir eigentlich wohnen. Und wo ist das? Keine Antwort. Im Himmel. Denn wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von hier. Jesus sagt in Johannes 17, Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben, aber die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie ich nicht von der Welt bin. Und dann bekommen wir eine andere Perspektive und eine andere Handlungsebene. Das verändert unser Gebet. Wir können dann mit Zuversicht und Glaube beten, weil wir nicht beeinflusst sind von dem, was gerade hier passiert, weil wir von dem Ort aus beten können, wo wir eigentlich wohnen. Denn so wie Gott außerhalb der Schöpfung steht, stehen wir mit ihm und wir sollen herrschen und uns nicht von Kummer und schweren Situationen beherrschen lassen. Denn Kummer nimmt uns unsere Schöpfungskraft. Und das ist das Ziel des Teufels, weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Und was auch wichtig ist und was viele vielleicht gar nicht so sehen, Freude in solchen Zeiten, wenn wir müde sind, wenn es uns schlecht geht, äußert sich nicht immer darin, dass wir dann irgendwie aufspringen und jubeln und lachen, sondern manchmal ist es einfach nur dieses kurze Innehalten und Wissen, boah, mir geht's gerade voll schlecht, alles zerbricht, aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin in Gottes Hand und er hat die Kontrolle über alles. Das ist dann wie so ein inneres Lächeln. So kann sich Freude in schweren Zeiten auch äußern. Gottes Freude. Gottes Freude ist widerstandsfähig und sie ist unabhängig von allem, was hier passiert und was wir fühlen. Sie hilft uns, die Schönheit manchmal auch im Leid zu sehen. Das beste Beispiel dafür ist König David in den Psalmen. Im Psalm 51, Vers 14 steht, gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und das betet David nach der Geschichte mit Bathseba. Auch eine sehr heikle Story, könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Und er bittet hier nicht irgendwie Gott, gib mir mein Ansehen, gib mir Vergebung, sondern er bittet um Gottes Freude, um die Freude an Gottes Heil, weil diese tiefer ist als alle Umstände. Psalm 34, Verse 5 bis 6. Als ich beim Herrn Hilfe suchte, erhörte er mich und befreite mich aus aller Angst. Wer zu ihm aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Freude kommt nicht aus Sicherheit, sondern aus Ausrichtung zum Herrn. Psalm 30, Vers 6. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Und ganz ehrlich, das klingt so simpel, aber manchmal, wenn es uns schlecht geht, was wir dann machen müssen, ist einfach eine Nacht drüber schlafen und den nächsten Tag abwarten. Weil oft sieht dann alles ganz anders aus. Man sagt das immer so zu seinen Kindern oder generell zu Kindern, aber das gilt für uns genauso. Das hat Gott bei Elia übrigens auch gemacht, als er von Isabel geflüchtet ist. Zuerst gab Gott ihm Schlaf und Essen und dann kam neue Klarheit. Tränen sind wichtig und richtig, aber sie haben nicht das letzte Wort. Denn, wisst ihr, was unser Gott macht? Er macht aus unseren Tiefpunkten Wendepunkte. Amen. Freude ist eine Kraft und unser Anteil und Gottes Aufforderung. Und eine Sache, die, glaube ich, echt viel zu wenig gepredigt wird: das Leben mit Jesus Christus macht Spaß. Amen. Amen. Seit Jesus in meinem Leben ist, ist alles anders und ich hatte noch nie so viel Abenteuer in meinem Leben wie mit Jesus. Denn Jesus zu kennen bedeutet, man erlebt Abenteuer, man hat Geheimnisse mit Gott, man kriegt Offenbarungen. Ginge es nur um die Errettung, wären wir, nachdem wir gesagt haben, Jesus, ich glaube schon im Himmel. Aber das sind wir nicht. Wir sind hier. Weil solange wir leben und atmen, hat Gott einen Plan mit uns. Es gibt hier Aufgaben für uns. Es gibt so viel zu tun, zu erleben, zu entdecken. So viel Tiefe mit Gott. Es ist so viel mehr, als nur zum Gottesdienst zu gehen und irgendwas Verse auswendig zu lernen. Weil da steckt Wahrheit, da steckt so eine Tiefe drin. Und Gott ist spürbar und erlebbar. Und wisst ihr, was uns, glaube ich, helfen würde, dass wir uns öfter daran erinnern? Gedenksteine. Die Leute im Alten Testament haben immer, wenn Gott eingegriffen hat und zum Beispiel Wunder getan hat, sie gerettet hat, sie bewahrt hat oder ihnen Siege geschenkt hat, haben die Altäre gebaut und haben Gedenksteine aufgestellt. Ich habe mich früher immer gefragt, warum, bis ich verstanden habe, wir vergessen, Gott vergisst nicht. Und wir müssen uns manchmal aktiv daran erinnern, was Gott schon alles getan hat. Und ich möchte euch das mitgeben als kleine Hausaufgabe, weil das bedeutet jetzt nicht, dass wir Steine sammeln müssen und irgendwie Altäre bauen müssen. Aber zum Beispiel könnte ein Gedenkstein für dich sein, dass du dir einen Zettel nimmst und einfach Gottes Wahrheiten über dich aufschreibst. Häng dir das irgendwo auf. Jedes Mal, wenn du dran vorbeigehst, kannst du das über dich lesen, dein Gedenkstein. Viele von uns tragen eine Kreuzkette. Warum? Nicht, weil das Kreuz irgendwie ein besonders schönes Symbol ist, weil es uns daran erinnert, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Jedes Mal, wenn wir das Kreuz sehen und es vielleicht auch anfassen, wenn es uns schlecht geht, denken wir dran. Es ist ein Gedenkstein für uns. Oder Klamotten, die wir angehabt haben in Situationen, wo Gott uns gesegnet hat, wo wir Heilung erfahren haben, wo wir eine Begegnung hatten. Und gerade an Tagen, dann, wo wir Ermutigung brauchen, ziehen wir genau diesen Pulli an, weil er erinnert uns daran, Gott hat eingegriffen und er wird es wieder tun. Manchmal sind es aber auch Freunde, die uns Wahrheit zusprechen und uns an Gottes Taten und Wunder erinnern. Wir als Gotteskinder sollten mehr Freude haben als die Welt, weil wir kennen wahre Freude, die unabhängig ist von allem und nur abhängig von dem einen, der sie erschaffen hat. Alles, was gut ist, kommt von Gott. Amen. Amen. Und ich will dir heute nochmal zusprechen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Gott ist mit dir. Wenn du in eine Situation gehst, wenn du in deiner Familie, egal wo du bist, wo du reingehst, da, wo du bist, ist Gott. Wenn du einen dunklen Raum betrittst, ist Gott mit dir da drinne und das Licht scheint. Er lebt in dir, er wirkt durch dich, du bist sein Tempel und das ist nicht zu unterschätzen. Aber es gibt etwas, das steht diesem ganzen Prozess hin zur Freude im Weg. Und ich glaube, das ist ganz oft Schwere. Schwere und eine innere Last. Wenn wir zurück zum Vorhof und dem Taktgeber und dem Empfangsraum kommen, wenn unser innerer Vorhof voll ist von Schwere, von Sorgen etc., dann geraten wir aus dem Rhythmus Gottes. Und das ist nicht nur ein geistliches Bild übrigens, weil Angst, Panik, dauerhafte Sorgen und Stress können tatsächlich zu Herzrhythmusstörungen führen. Das Herz schlägt dann zwar weiter, wir leben, wir funktionieren und die Hauptkammern leisten ja weiter ihre Arbeit, aber es fließt keine Freude mehr. Und deswegen sehnt sich der Psalmist ja auch nach Gottes Vorhöfen, nach Gottes Takt, nach dem Einklang mit Gottes Takt. Einerseits gibt es eine geistliche Art von Schwere, aber manche von uns tragen auch Lasten mit sich rum, die Jesus schon längst für uns getragen hat. Und das Schlimme ist, manchmal sind wir so daran gewöhnt, dass es uns gar nicht mehr auffällt, sondern für uns ist das normal, wir sehen es gar nicht mehr. Wir lassen uns manchmal auch viel zu leicht Lasten von anderen auferlegen, die wir gar nicht tragen müssen. Sorgen, Zweifel und Kummer, Dinge, die längst besiegt sind, bekommen dann viel zu viel Platz in unserem Herzen. Das lähmt uns geistlich und das macht unseren Körper krank und schwach. Diese Schwere kann außerdem manchmal Türen öffnen zu Depressionen. Man fängt plötzlich an, alles schwarz zu sehen. Man hat seinen Fokus nur noch auf dem Negativen und man hat keine Hoffnung und keine Freude mehr. Ich glaube, das ist ganz ehrlich auch etwas, was jeder in manchen Lebenslagen einfach kennt. Und dann ist es richtig schwer, da rauszukommen. Man hat dann wie so eine ganze schwere Atmosphäre um sich rum. Das Gegenmittel ist einerseits, Gott zu preisen und den Fokus auf Gottes Segen zu richten, weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Lobpreis schafft eine Atmosphäre, in der du Gott und seine Güte erleben kannst. Psalm 22, 4. Aber du bist heilig, der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und natürlich Gottes Freude in Körper, Geist und Seele. Freude ist Gottes Aufforderung. Philipper 4, 4. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. 1. Thessalonicher 5, 16. Freut euch alle Zeit. Johannes 15, Vers 11. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Römer 14, 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, um nur ein paar Verse zu nennen. Freude ist dein Anteil. Das bedeutet übrigens nicht, dass es dir niemals nicht gut gehen darf. Meine Freundin Izzy hat ein Konzept in unsere Freundschaft gebracht. Das möchte ich euch gerne vorstellen. Das nennt sich ekelhafte Ehrlichkeit. Und so, wie man vor guten Freunden ekelhaft ehrlich sein darf, dürfen wir das vor Gott auch sein. Wir können kommen mit allem, was in uns ist, mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl, weil er kennt uns, er sieht uns und er versteht uns. Freude kann auch in schweren Zeiten herrschen. Ich möchte dir heute mitgeben, erkenne deine Sehnsucht und lass dich davon leiten, aber in die Vorhöfe Gottes und freue dich an unserem Herrn. Ich habe es heute besonders auf dem Herzen, dass wir gleich zusammen zwei Dinge machen. Und zwar, dass wir einmal gleich gemeinsam ins Gebet gehen, gegen Schwere und gegen diese Lasten. Und dass wir dann beten, dass Gottes Geist uns heute neu füllt mit seiner Freude. Und dass somit sein Licht und seine Perspektive scheint auf jede Situation und jede Herzensangelegenheit, die du heute mitgebracht hast. Jetzt ist dein Moment, alle Lasten, die du gar nicht tragen musst, abzugeben. Denn dass du heute hier bist, an diesem Sonntag und dieses Wort hörst, das ist kein Zufall. Gott sieht dich, er kennt dich, er liebt dich und er weiß, es reicht. Heute muss das, was dich belastet, weggehen. Ein für alle Mal. Und ich würde das, glaube ich, gerne so machen, dass das Lobpreisteam vielleicht einmal nach vorne kommt und uns musikalisch so ein bisschen begleitet. Und wir machen dann gleich erstmal so einen kurzen stillen Moment und fragen Gott, was heute dran ist. Was ist die Schwere, die mich belastet? Vielleicht auch Dinge, die wir gar nicht sehen können. Wir beten gleich, dass der Heilige Geist alles aufdeckt. Dann würde ich kurz beten und ihr könnt mir nachbeten und dann bete ich zum Schluss nochmal. Ich würde euch einmal bitten, alle aufzustehen. Ich bitte euch, dass ihr alle einmal die Augen schließt und dass ihr jetzt vor Gottes Thron geht und fragt: Herr, welche Last trage ich schon zu lange mit mir rum? Was muss heute gehen? Und Herr, ich bete, dass du jetzt in jedem einzelnen Herzen aufdeckst, welche Lasten da sind, welche Sorgen, welcher Kummer, Herr. Zeig alles, was schon viel zu lange dort drinnen liegt. Deck alles auf. Dinge, an die wir uns vielleicht gar nicht erinnern. Ich bete, dass du uns auch alle Lasten zeigst, die wir von anderen Leuten vielleicht übernommen haben, die gar nicht unsere eigenen sind. Alle Lasten der Vergangenheit. Alles, was wir vielleicht auch bewusst vor dir versteckt haben. Zeig uns jede Schwere. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt alles aufdeckst. Danke, dass dein Licht jetzt scheint in jede Dunkelheit, in jede Kammer unseres Herzens. Heute ist der Tag, an dem nichts mehr versteckt bleiben darf. Jedes Herz ist so kostbar für dich, Jesus. Keiner kennt uns besser als du. Halleluja. Ihr dürft mir einmal nachbeten und eure Hände an eurem Platz aufmachen, weil das ist ein ernstes Gebet. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt vor deinen Thron mit meiner Last, die du heute aufgedeckt hast. Viel zu lange habe ich versucht, sie selbst zu tragen. Heute kehre ich um davon und ich gebe sie dir. Denn du hast sie am Kreuz schon längst getragen und besiegt. Ich danke dir, Herr. Amen. Vater, ich bete jetzt im Namen von Jesus Christus für jeden Einzelnen, der hier ist. Ich bete, dass jede Last und jede Schwere jetzt bricht und weicht. Ich bete, dass jeder Kummer und jede Sorge aufgelöst wird, Herr. Ich bete, dass dein Licht jetzt scheint in jede Situation. Ich bete, dass du neue Perspektiven bringst. Ich bete, dass du Strategien gibst, Herr. Ich bete, dass du jeden Einzelnen, der heute hier ist, füllst mit deiner Freude. Füllst mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Ich bete, dass deine Kinder ab jetzt mit Leichtigkeit wandeln werden, Herr. Und ich bete, dass diese geistliche Schwere nie wieder zurückkommt, in Jesu Namen. Deine Freude soll herrschen. Danke, Jesus. Amen. Danke schön. Danke, Jesus. Und wenn du heute hier bist und du hast dich noch nie aktiv für Jesus Christus entschieden, dann ist auch das jetzt dein Moment. Das ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Wir beten ein Gebet und wir beten das zusammen. Wir machen das genauso wie gerade. Wenn du dich heute für Jesus Christus entscheiden möchtest, öffne deine Hände an deinem Platz. Treffe diese Entscheidung bewusst und bete mit uns. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir meine Schuld. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich wähle dich heute als mein Retter und Herrn. Dir will ich gehören, dir will ich folgen. Amen. Halleluja. Danke. Eine kleine Sache habe ich noch vergessen, die mir ganz doll auf dem Herzen liegt zu sagen, weil manchmal fällt es uns schwer, das mit der Freude und so alleine zu tun. Ich will einfach nur, dass ihr wisst, wir sitzen hier alle im selben Boot. Ihr könnt gerne mal nach links und nach rechts schauen, zu eurer Schwester, zu eurem Bruder. Wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr reden wollt, wenn ihr Ermutigung braucht, redet einfach. Und wenn ihr gleich Gebet braucht, kommt nach vorne. Danke.